Willkommen bei With People for People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People for People.
Hi.
So, wir sitzen hier Sonntagabend. Du nach dem Workout siehst ein bisschen ausgepumpt aus, aber zufrieden. Insofern nehme ich das zum Anlass. Ich habe heute nicht so viel Sport gemacht, weil mein Hund nicht rennen wollte. Heute Morgen schon. Ich bin zwar früh los. Halbe Strecke hört er auf zu laufen, weil es ihm zu warm ist. Ja, dann hat er keinen Bock mehr. Und dann war ich aber gestrandet auf halber Strecke, also auf meiner 5-6 Kilometer Strecke und bin dann wieder zurückgetrabt mit ihm. Aber gut, mal schauen. Kriege ich ihn wieder hin.
Der Adam vermisst den Rollo regelmäßig, obwohl er, als er ihn gesehen hat, doch Respekt hatte. Aber der hat mich wochenlang danach noch gefragt nach Rollo.
Ja, wir wollten ja mal vorbeikommen oder er kann auch jederzeit vorbeikommen, aber das wird ein bisschen schwieriger alleine.
Nee, das organisieren wir mal.
Rollo ist der, vielleicht für unsere Zuhörer, unser Hund natürlich, ne? Also den ein Starby-Hound, der ungefähr kniegroß ist, kniehoch, Schulterhöhe und der Shazebs Sohn mal knuddelig, ich glaube, hat ihn versucht abzulecken oder sowas. Ne? Das fand er nicht so cool, weil er natürlich so groß ist wie er selber. Und wenn man sich das vorstellt, wenn dich ein Pferd versucht abzulecken, würdest du auch sagen,
so muss ich das anfühlen für ihn wahrscheinlich.
Ja.
Wir haben ja ein bisschen vorgeplänkelt heute und du hast mir was total Witziges erzählt von einem neuen Kollegen, den du eingestellt hast in deiner Firma. Und ich war total fasziniert davon, wie er sich präsentiert hat. Willst du mal ein bisschen was erzählen dazu?
Ja, ich will da nicht zu dick auftragen, aber trotzdem, ich fand es einfach faszinierend, weil ich ja lerne auch immer ganz gern. Ich habe da mit ihm drüber gesprochen, verschiedene Themen. Wir haben gerade suchen ja ein bisschen Geld wieder, um unsere Produkte zu innovieren und voranzutreiben. Und dann hatten wir auch über wen stellen wir ein und wie können wir uns das leisten? Und dann meinte der Kollege du stellst dich irgendwen ein, du stellst mich ein, ja. Du stellst denn, jetzt sag ich mal den Namen, den Jan Merker ein. Ja? Und dann gesagt, ja, was meinst du? Ja, was ich anfasse, wird zu Gold. Ja? Ich glaube, er hat ein bisschen andere Wortwahl benutzt, aber von dem Selbstbewusstsein, und dann haben wir darüber gesprochen, naja, manche Leute haben einen Track Record, einfach, der ist nicht von der Hand zu weisen. Und das aber auch in eine nette, aber doch selbstbewusste Art und Weise rüberzubringen, fand ich mal außergewöhnlich.
Also zwei Sachen, die ich extrem cool fand daran, sind, dass du einmal ja mit diesem Jan Merke, ohne dass ich ihn je gesehen habe, jemanden wohl vor dir hast, der auch eine Prise Humor mitbringt. Ja, weil das ist natürlich ein bisschen over the top, weil das weiß er wahrscheinlich auch. Ja. Und das Zweite ist, wer will denn nicht mit jemandem arbeiten, der Energie hat, verdammt nochmal. Wir sind doch mittlerweile umgeben von auch Bedenkenträgern, haben wir auch schon öfter thematisiert. In Deutschland ein Land der Dichter und Denker und der Overthinker, sage ich mal. Und in einer Rezession dann auch ein Land derjenigen, die sich dann doch auch ein paar Sorgen machen, ja, und schon eher die Risiken auch sehen statt die Chancen. Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm kehren, das ist auch nicht mein Zweck, aber wenn du in die Emiraten gehst oder nach USA gehst, da sind dann vielleicht eher Menschen, die dann doch vielleicht diese Risikofreude oder dieses Chancensehen mit sich tragen. Und deswegen fand ich das so cool, dass dieser neue Kollege, Mitarbeiter von dir da Bock einfach hat.
Ja, super viel Bock und jemand, der im engsten Kreis unsere Firma mit groß machen soll und kann und wird, so wie sein Wortwort zu benutzen.
Ist schon geklärt.
Ist schon geklärt. Und jemand, der, was heißt aufgibt, aber er hat sich bewusst entschieden zu sagen, Andreas, ich hab Bock drauf, mit euch was zu machen, ich hab Bock drauf mit euch als Person. Eure Lösung klingt auch ganz cool, eure Ansätze. Und deswegen gebe ich jetzt auch mal gerade eine Pause rein oder höre auf damit, jetzt mich mit anderen Themen zu beschäftigen. Sprich, ich meine, er war 8 Jahre lang Vorstand bei einem MDAX-Unternehmen, mit Anfang 30 schon Vorstand zu sein und das ein paar Jahre zu machen. Und jetzt nicht auf eine Geschäftsführerposition zu gehen, also nicht zumindest von einem MDAX-Unternehmen, nicht bei uns dann schon, aber zeigt nochmal, hey, okay, manche Leute haben, wenn sie Bock, wenn sie Energie haben, wenn sie was spüren, das ist geil, ja. Und das motiviert uns natürlich auch, mich vor allen Dingen in dem Falle, wenn du jemanden dabei hast, der einfach sagt, hey, zusammen rocken wir die Show, ja. Und da warte ich jetzt noch einen halben Tag. Morgen haben wir die Einarbeitung. Mal schauen, wer da wen einarbeitet eigentlich. Aber da freue ich mich ganz, ganz gehörig drauf, dass wir auch, wie du sagst, in diesen Zeiten, wo es immer mal wieder im Tal der Tränen sich beruht, wenn mal was wirtschaftlich runtergeht und dann jemand zu haben, der einfach eine selbstbewusste Art und Weise hat und zeigt, hey, es wird immer es gibt immer Lösungen und die sind auch immer gut, wenn man es richtig anpackt. Das macht schon Spaß.
Definitiv. Und weißt du was? Damit kann man ja eigentlich auch die perfekte Brücke schlagen zu unserem Thema, weil wir haben uns ja vor einiger Zeit was vorgenommen, nämlich die Frage, sollte ich als Berater beim Kunden in Führung gehen? Und das hat ja viel auch mit dem Thema zu tun, was wir jetzt gerade besprechen. Also meine These ist, das habe ich in der Vorbereitung zu dem Thema mir überlegt, du kannst nur beraten und in Führung gehen, wenn du selber für dich geklärt hast, wer du bist, wohin du willst, wenn du selber aufgeräumt bist. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das ist auch etwas, was mir bei diesen neuen Kollegen von dir, Jan heißt er, ne? Was ich mir denken würde. Also wenn der jetzt vor mir stünde, dann stelle ich ihn mir so vor, dass er jemand ist, der weiß, was er kann, was er nicht kann und dann auch nicht lange hadert oder zögert mit Feedback, sondern dass er dann auch in den Lead geht. Also so stelle ich mir das vor. Und jetzt müssen wir ja nicht die ganze Folge über Jan sprechen, aber das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Und umgekehrt, also das Gegenmodell, was ich leider zu häufig sehe, in den letzten 4, 5, 6 Jahren habe ich das zu oft gesehen, ist die Default-Haltung dann eines Beraters, der ironischerweise Berater heißt, eher abzuwarten, bis er hört, was der Kunde will. Und das kann es eigentlich nicht sein. Zuhören ist gut, aber in den Lead gehen ist besser.
Ja, lass mich das differenzieren. Ich würde es nicht ausschließen und einige Kunden wissen halt nicht, was sie wollen oder wissen nicht, was sie brauchen. Also das finde ich, gehört schon damit. Du musst ja meines Erachtens auch lesen können, wo der andere gerade steht. Ja, und da bin ich dann nämlich ganz bei dir. Und du musst wissen, wo du gerade stehst, wofür du stehst, was du auch vorantreiben willst und wie du da auch wahrgenommen werden willst, beziehungsweise was für dich wichtig ist. Was ist dein innerer Kompass? Ja, woran orientierst du dich? Wenn du meines Erachtens dann zuhörst, was erzählt dir der Kunde gerade? Und du hörst da was raus, was in deiner Sicht nicht in die richtige Richtung geht oder in ein Wirrwarr irgendwo, ja, dann finde ich es notwendig zu sagen, lieber Kunde, ja, du magst ja König sein und trotzdem sage ich dir jetzt, was du gerade machst, ist Mist. Ich meine, kann man gleich ein bisschen in die Tiefe gehen oder ausdifferenzieren, wie das aussehen mag. Ich halte das für enorm, also persönlich mag vielleicht auch sein, dass ich mir die Freiheit einfach nehme, aber ich denke, es ist zu wenig, nur zuzuhören. Und dann zu gucken, wie kann ich irgendwie politisch korrekt noch da der Person vielleicht zustimmen, weil wenn ich ja dann was dagegen sage, dann mag das vielleicht negativ auf mich zurückkommen. Ja, das habe ich leider auch, das kennst du ja auch als Phänomen, dem Kunden, gerade wenn es einer der oberen Auftraggeber ist, dann spreche ich ihm lieber nach dem Mund und gucke dann, wie ich es vielleicht noch retten kann. Ja, nee, halte ich für falsch. Aber ich mache die Erfahrung schon, dass das nicht immer auch auf Gegenliebe stößt, aber bisher auch noch nicht auf Ablehnung. Ja, aber wie ist deine Erfahrung dazu?
Also ich glaube, es gibt solche und solche Kunden. Ne? Und ich glaube, da wird auch in deinem Kopf jetzt das ein oder andere Beispiel kommen. Es gibt Kunden, bei denen du weißt, die haben, wie du sagst, schon ihre Idee im Kopf, die wollen sie nur noch umsetzen. Und dann suchen sie einen Partner, mit dem sie genau das, was sie jetzt sich überlegt haben, umsetzen wollen und auch keine Toleranz lassen, umgestimmt zu werden. Und dann gibt es am anderen Extrem die, von denen du sagst, die vielleicht gar nicht wissen, was sie wollen. Und in der Mitte, die breite Masse, würde ich sagen, wahrscheinlich 60% der Kunden, also 2/3 etwa, die würde ich so beschreiben, die wissen so grob, was sie wollen, wollen aber beraten werden. Das heißt, du hast also eigentlich über 80% von Kunden, die irgendeine Art von Beratung brauchen. Also die, die in der Mitte sind und die, die planlos sind. Ich bin schon bei dir, dass man die, die genau wissen, was sie wollen, jetzt nicht unbedingt mit voller Energie umstimmen muss. Man kann ihnen ja hier und da einen Rat anbieten, aber ansonsten umsetzen, Umsatz machen. Das ist klar. Da bin ich jetzt auch nicht irgendwie naiv und denke, man muss jetzt den Umsatz gefährden. Aber Beratung ist für mich eigentlich vom Ethos her etwas, wo ich den Anspruch habe, dass ich weiter bin als der Kunde. Also wenn du jetzt an dein Business denkst, an dein Beispiel denkst, ich heire dich doch nicht dafür, dass du mir das machst, was ich mir jetzt vorstelle. Ich würde dich heiren, weil ich denke, dass ich entweder einen blinden Fleck habe bei einem Thema oder dass ich denke, dass ich einigermaßen Bescheid weiß, aber definitiv nicht alles wissen kann. Der Anspruch, die Erwartung ist, dass du nicht nur als Berater viele, viele andere Unternehmen gesehen hast und weißt, was man nicht tun sollte oder was man tun sollte, sondern dass du auch mit Wissenschafts-Background und Heuristik und Zahlen und so weiter eine Expertise mitbringst, die ich niemals haben kann. Und deswegen ist schon die Erwartung, dass du mich anleitest und führst.
Ja, das Bild habe ich ja auch. Und umso mehr, du sprachst gerade, welche Beispiele habe ich im Kopf? Ich habe 2 ganz konkret im Kopf. Bei einem, bei der Firma ist es, wie du sagst, da ist eine so grobe Zielvorstellung da, aber noch nicht so genau. Und da können wir natürlich helfen, kann ich auch helfen, zu sagen, ich pass auf, lass uns mal gucken, wo du genau, was du brauchst. Mit meiner Expertise, Erfahrung, Daten, wie auch immer, kann das Bild schärfen. Das ist, glaube ich, der ja, ideale Normalfall, wenn du so willst. Aber ich habe einen Kunden, der ist so, ich möchte es mal verbohrt sagen, auf seine Lösung beharrend. Und der schießt sich ins Knie, ja. Der schießt sich sowas von ins Knie mit dieser Lösung, weil er, in dem Fall geht's um Unternehmen, dem geht's nicht so gut und die sind gerade am Kostensparen, alles klar. Das ist eine schwierige Zeit für jeden Senior Manager dann auch, wenn du da Entscheidungen treffen musst. Aber ich habe die klare Vorstellung, dass du auch gerade in dem Senior-Management-Bereich in die Zukunft denken musst. Also wenn du nur daran denkst, im Hier und Jetzt und im Morgen, aber nicht im Übermorgen, also nicht Visionen und ich schwirre da irgendwo hin, aber du musst da eine Zukunftsperspektive bauen. Das kann sein, dass die anfangs noch nicht klar ausgeprägt ist. Ja. Und da habe ich mich jetzt schon mehrfach mit den Kollegen in die Haare bekommen, weil ich denke, du verpasst dir eine Chance. In 3 Monate ist der Personalabbau, den du hier gerade vorantreibst, ist dann beendet. Und dann fängst du an, dich um die Zukunft zu kümmern. Ist zu spät. Ja. Du musst auch jetzt da schauen, dass du dich zumindest schon mal selber vorbereitest. Wie geht's denn dann weiter? Ja. Und in dem Beispiel bin ich am Hadern, das kann ich auch mal deine Meinung fragen, inwieweit lasse ich das eigentlich zu? Oder wo muss ich auch sagen, lieber Kollege, wenn du nicht beraten werden möchtest, dann frage ich mich, warum ich hier bin.
Weißt du, ich würde versuchen, in Szenarien zu arbeiten. Du hast ja gerade das Bild gemalt. Also das eine, was ich mir vorgestellt habe, ist so Slow Death. Das klingt irgendwie traurig, ja. Aber wenn du nur noch die Reste verwaltest, durch Kosten sparen und Risiko minimieren, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du halt irrelevant bist oder abstirbst. Und deswegen glaube ich, so unintuitiv das auch klingen mag, muss man eigentlich in so einer Phase versuchen zu investieren. Weil ich glaube, nichts ist besser am Markt, als ein gutes Produkt zu liefern oder eine gute Dienstleistung zu liefern mit den entsprechenden Maßnahmen. Und ich glaube, ich habe leider zu oft gesehen, dass Unternehmen verwaltet werden, statt mit Mut gestaltet zu werden. Ja, das klingt irgendwie wie so ein Aphorismus, aber ich meine es wirklich ernst. Das macht ja auch was mit dir. Wenn die Zahlen nicht toll sind, aber du sagst ganz bewusst als CEO, ich investiere jetzt in meine Leute, weil wenn die Leute besser werden, ist auch das Produkt besser, ist die Dienstleistung besser. Das sendet ja auch ein Signal aus. Das zeigt ja auch, was macht ja was mit den Menschen. Die haben dann vielleicht auch Bock. Ja, die werden dann vielleicht auch kreativer. Und ich glaube, dass die Flucht nach vorne die richtige Maßnahme ist. Und das kennst du vielleicht auch vom Sport. Wenn du hinten liegst, versuchst du ja nicht, keine Fehler mehr zu machen. Du willst ja gewinnen. Du willst ja vielleicht mit Risiko dann doch nach vorne gehen, versuchst dann doch nochmal einen Dreier. Weißt du, was ich meine? Also das wäre meine Strategie.
Ja, das ist immer ein guter Sportvergleich. Und da leuchtet es jedem ein, ne? Dass du, wenn du 3-0 hinten liegst, dann wechselst du nicht noch einen Verteidiger ein. Oder beim Basketball, dann spielst du nicht noch ein Slow Game. Ja, dann versuchst du Fastbreaks zu bekommen. Aber im Business ist das zumindest größtenteils oder ein Großteil sehe ich dann schon, die machen genau das Gegenteil. Ne? Die gucken dann nochmal vom Hölzchen aufs Stöckchen und dann muss ich noch 1 Euro sparen hier. Ja, natürlich musst du dann sparen, damit du nicht in eine Insolvenz läufst im Zweifel. Aber hey, darum geht's bei einigen gar nicht. Ja? Das ist dann so eine Energieverschwendung zum Teil auf, ich finde noch 1 Euro mehr, anstatt zu sagen, wie generiere ich denn noch 1 Euro wieder mehr? Ne?
Kennst du den Spruch, if we invest in our people and they leave? Und dann die Antwort darauf ist, what if we don't and they stay? Das ist für mich auch eine Analogie dazu. Also seit wann sollten denn CFOs strategische Geschäftsentscheidungen für die Weiterentwicklung einer Firma treffen? Also für mich ist ein CFO eine extrem wichtige Rolle, um quasi neben der Geschäftsentwicklung immer einen Pulscheck zu haben, wie wir stehen. Aber der CFO ist doch nicht der, der die neuen Produkte entwickeln wird. Der CFO ist für mich der Reality-Check. Und ich finde, also sorry, wenn ich das so sage, aber in Deutschland ist meine Wahrnehmung, spielen die CFOs eine zu große Rolle. Das ist vielleicht dann auch noch ein Kulturthema. Also in Deutschland, das habe ich ja auch schon oft bemängelt, ja. Ich habe oft den Eindruck, wir gucken uns Zahlen 3- oder 4-mal an in der Hoffnung, dass sie sich von selbst verbessern. Aber das tun sie ja nicht. Also wenn ich Zahlen drehe und wende, werden sie genauso sein wie vorher.
Wenn du sie böse anguckst, vielleicht läuft sie weg oder so. Ja, ne? Genau.
Also das ist natürlich ein wichtiges Thema, dass man schaut, dass man im Budget ist, dass man nicht zu hohe Kosten hat und so weiter, dass man ein gutes Return on Invest hat. Aber das ist ja nicht der Sinn des Geschäfts, dass man die Zahlen anschaut. In meinen Augen ist der Sinn des Geschäfts, dass man coole Produkte herstellt, die der Markt möchte.
Und 2 Kommentare dazu. Das eine, diese Diskussion hatte ich in der Tat mit der Person, mit zu sagen, hey, du musst doch jetzt in deine Key-Leute investieren, ja, die laufen ja sonst weg. Ich meine, ja, ist doch gut, dann haben wir weniger Headcount, dann habe ich mein Problem gelöst. Ich sage, bist du irre? Oh. Also habe ich nicht gesagt, ja, aber dann war wieder das Bild von hier Batman Slap, ne, wollte ich ihm eine rechts und links
Weißt du, eigentlich brauchst du beides, Andi. Du brauchst ein Team, bei dem einer, der rationale, vernünftige ist, der sagt, hey, wir müssen mal gucken und dürfen nicht hier rechts, links und so weiter, ne? Und der andere muss sagen, hey, aber wir haben doch hier eine Mission. Wir haben doch hier ein Ziel. Und lieber sage ich dem Kunden, guck mal, ich riskiere jetzt, dass ich dich verärgere, dass ich diesen Auftrag verliere, aber ich habe mir hier was vorgenommen. Und was ich mir vorgenommen habe, ist nicht, dass ich nur meine Miete zahle und Umsatz mache, sondern ich wie vertrete hier was. Ich vertrete eine Meinung. Ich will hier was ändern. Ja. Und wenn ich jetzt einfach tue, was du sagst, dann fühle ich mich dabei nicht ganz wohl.
Nee, genau. Fühle ich mich dabei nicht nur wohl, weil ich ja sehenden Auges dich in etwas reinrennen lasse. Ne? Und klar, warum? Man muss dazu sagen, in dem Falle kompensiere ich natürlich auch was für mich selber. Ich sehe nämlich dann auch an der anderen Ecke, sitzt dann still und leise da, da sitzt der HR-Leiter. Der sagt keinen Ton, ja, der kriegt kein Wort raus. Ja. Macht die Zähne auseinander, spricht mal was. Weil was der hier sagt, das ist doch, du kannst ja das gar nicht anders sehen eigentlich, ja, so in meiner Wahrnehmung. Und dann fiel mir auf, naja gut, der hat erstens kein Standing, der oder hat warum auch immer schon aufgegeben vielleicht auch, aber er hat natürlich auch keine Zahlen und Daten und irgendwas in der Hand. Ja, das ist natürlich auch immer so ein Thema, wo du dann, ja, dann kommt der CFO und sagt, guck mal hier, ich kann dir vorrechnen, wenn das und das und das passiert, sind wir pleite. Gut, rechne mal das dagegen irgendwie. Dann kannst du aber natürlich, wenn du das geschickt machst, kannst du dann Szenarien dagegen halten und sagen, ja, naja, okay, dann machen wir das Szenario mal weiter. Oh, dann bist du in 3 Jahren pleite, weil die nicht so ganz talentierten Leute sind halt hier geblieben, weil die finden woanders nichts und deine Top-Leute sind weg. Ja, was passiert denn dann in 3 Jahren? Lass mal weiterspinnen, ja. Da mache ich einfach meiner Zunft der HRler einen Vorwurf. Nicht allen natürlich, gibt genügend Ausnahmen. Aber in dem Beispiel sage ich mir, hey, du hast mit zu verantworten. Gar nicht so. Ich mache dem CFO gar keine Riesenvorwürfe, weil dem fehlt einfach das Gegengewicht, ne? Wie du sagst, idealerweise hast du halt beides drin, aber wenn das eine mehr Gewicht hat und dann habe ich mich gefragt, wo ist eigentlich der CEO hier, ja, wo also der Standortleiter in dem Fall, den muss ich jetzt mal reinholen, das kann nicht sein, dass so demoniert wird. Da bin ich jetzt gerade dran, mal zu schauen, ob vielleicht kriegen wir es auf der Ebene ja geregelt.
Weißt du, vielleicht können wir einen kurzen Sidestep machen. Diese passive Rolle eines HR-Repräsentanten, die beschäftigt mich auch schon viele Jahre und wir haben uns ja auch ein paar Mal drüber unterhalten. Und ich habe jetzt tatsächlich bei mir ein sehr erfreuliches Beispiel, eine Kollegin, die mich seit einem Jahr betreut. Mit der hatte ich mal ein ausführliches Gespräch und habe ihr nochmal meine Erwartungen dargelegt und ihr gesagt, welche Chance ich darin sehe, wenn man gemeinsam auf Augenhöhe arbeitet. Und ich sage dir, Andi, die hat so einen coolen Turnaround gemacht. Also sie war vorher auch gut, ja, und hat die Dinge erledigt, die ich wollte, aber war halt dann eher at the receiving end, sage ich mal. Sie hat gewartet, bis ich was gesagt habe. Und ich habe ihr gesagt, ich wünsche mir, dass du dieses Vakuum einnimmst, was ich sehe, nämlich die Perspektive aus der HR-Sicht. Die brauche ich, weil ich meine Entscheidungen nicht nur zahlenbasiert treffen will. Und die hat jetzt so einen Zahn zugelegt, dass es immensen Spaß macht, mit ihr zu arbeiten. Und deswegen kann ich nur jedem Zuhörer, der einen HR-Background hat, nur zusprechen und sagen, bitte seid mutig. Macht es doch einfach mal, was der Andi jetzt hier gesagt hat. Also dieses reine Weiterspinnen einer Idee eines CFOs, der sagt, hey, wir müssen hier und da sparen und so weiter. Spinn es doch weiter, sei mutig und sag, ich arbeite mal aus, was das bedeuten würde. Einfach mal ein Szenario. Letztens hatte ich dir ja mal geschickt über WhatsApp diese Nachricht, dass Microsoft das mittlere Management irgendwo wegstreichen will, ne? Auch das ist etwas, das kann man als verantwortlicher HRler ja einfach mal durchspinnen und sagen, welche Aufgaben, die diese Personen vorher gemacht haben, werden denn dann nicht mehr gemacht. Ich sage ja nicht, dass das Ergebnis immer sein wird, dass dann irgendein Horrorszenario aufgemalt wird, aber man kann diese Rolle ja mal einnehmen und sagen, meine Aufgabe, Kraft meines Wissens, ja, darüber, was diese Personen tun, ist, dass ich dem Business, den Entscheiderinnen, Entscheidern, eine Vorlage gebe, eines Szenarios und sage, hey, das wäre die Konsequenz. Wollt ihr das wirklich? Und diese Rolle muss HR einnehmen.
Hat euch die Episode gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast.
Da sind wir wieder bei Beratern, die in Führung gehen. Ne? Also insofern sehe ich zu häufig HR in einer rein beratenden Rolle und nicht in das Thema in Führung gehen. Ne? Aber selbst in der beratenden Rolle wäre es ja schon mal gut, wie du sagst, dann kann ich das aufnehmen und weiterspinnen. Aber im Idealfall, auch hier wieder, nochmal übertrieben, brauche gar nicht abwarten, bis jemand irgendwas hinwirft und dann muss ich dann nachklamüsern, sondern ich kann das doch im Vorfeld schon planen. Ja? Dann gehe ich, setze mich mit dem CFO hin und mache dann einen Plan zusammen. Ja? Und wenn wir dann nicht zusammenkommen, okay, dann muss man schauen, wie man das spielt. Aber insgesamt diese Perspektive einzunehmen, ich warte ab und dann reagiere ich, ist schon mal gut, wenn man reagiert. Idealerweise mache ich den Plan und gehe in Führung. Ja? Das gehört für mich dazu.
Also wir können ja vielleicht mal da ein bisschen tiefer einsteigen, weil ich glaube, das hilft auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Nämlich, wie gehe ich denn in Führung? Und meine Konklusio ist, man muss sich in die Situation des Kunden, der Kundin, dem CFO, dem CEO hineinversetzen. Des Kunden. Und da vielleicht auch ein bisschen ein paar Annahmen treffen, die auch riskant sein können, klar. Aber das kann man ja immer formulieren. Man kann ja immer sagen, ich bin ausgegangen von diesen 3, 4, 5 Dingen. Wenn das nicht stimmt, bitte korrigier mich. Aber wenn ich jetzt das nehme als Basis, dann komme ich auf die und die Schlüsse. Und das ist etwas, also wenn du das Gefühl hast, jemand denkt für dich mit oder weiter, denkt für dich weiter, das ist eine super vertrauensbildende Maßnahme. Und das ist immer mein Anspruch, wenn ich auf einen Kunden zugehe, dass ich schaue, okay, in welcher Domäne ist der, wie groß ist der, wie hat er sich entwickelt die letzten Jahre, wie entwickeln sich die Mitbewerber, wie verändert sich der Markt. Und da dann vielleicht einfach mal mit ein paar Annahmen arbeiten und sagen, hey, ich komme auf diese und diese Schlüsse, stimmen die? Und dann sieht die Person gegenüber, da ist jemand, der denkt mit. Und mit solchen Leuten willst du doch arbeiten, weil die nach vorne denken und nicht warten in einer Konsumentenhaltung, bis du denen irgendwas über den Zaun wirfst.
Ja, das ist gut, das sehe ich auch. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auch ein Fingerspitzengefühl braucht. Ja, mit was bringst du da an und wie? Im Hintergrund ist ja auch, wenn du Dinge kritisch siehst, also du willst ja nicht, dass der Nörgler die ganze Zeit darstellt. Ne? Das musst du natürlich auch irgendwo sicherstellen, dass du Lösungen bringst. Nicht nur ein Bashing machen, ja, zu sagen, hey, hier läuft irgendwas Mist, hier läuft irgendwas unrund und ich habe die Lösung, wie es besser läuft. Ja. Aber wenn du das sinnvoll und geschickt machst, also diese Annahmen treffen, ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, das vorab zu nennen und erstmal zu sagen, lass uns mal die Annahmen erstmal abgleichen hier und sind wir da auf einer Seite. Ja, dann haben wir eine gemeinsame Basis. Okay, und dann gibt es verschiedene Optionen und Szenarien. Ich habe eine da mal von hier weitergesponnen, von der ich glaube, dass die vielversprechendste ist, auch basierend auf den Daten, die ich gesammelt habe. Und dann bist du, glaube ich, richtig unterwegs. Natürlich bist du dann angreifbar. Und das ist vielleicht der Punkt, ja. Du bist angreifbar. Und viele Leute haben da halt die Sorge, oh ja, das ist ein Szenario von 15. Natürlich. Ja, es gibt unendlich viele. Und da kann dir jeder immer sagen, das ist ja, hätte ich ganz anders gesehen. Ja, okay, dann lass uns drüber sprechen. Aber allein schon diese Abhängigkeit zu gehen, ja, dann bist du erstmal ausgeliefert. Ist natürlich eine Frage des mangelnden Vertrauens in diesem Team. Aber ja, sei mal dahingestellt. Aber erstmal ist es vielleicht ein mangelndes Vertrauen in dich selbst, das überhaupt anzubringen. Da sind wir wieder am Anfang. Ne? Hast du diese innere Klarheit für dich? Weißt du, was du willst?
Genau so ist es. Und weißt du, dieses Nicht-Angreifbar-Sein ist halt playing it safe. Da gibst du halt irgendwas preis, was vielleicht schon viele wissen. Und das ist okay, aber das wird jetzt nicht ein Game-Changer sein. Und die Frage ist halt auch, wer willst du sein? Willst du jemand sein, der einfach mitschwimmt und 9-to-5 machen will? Dann ist das vielleicht okay. Aber wenn du den Anspruch hast, brillant zu sein oder überdurchschnittlich zu sein, aufzufallen, dann musst du vielleicht auch mal das Risiko eingehen. Und das andere ist, du willst ja als Berater, als Dienstleister auch Credibility haben. Und ich glaube, Credibility hast du dann, wenn du mit deinem Gegenüber auf Augenhöhe reden kannst. Und ich glaube, dieses Thema mit den Annahmen ist ein super, super Icebreaker. Also wenn du sagst, hey, ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht und ich gehe davon aus, dass du in der und der Situation bist. Und ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass der Kunde dann, also eine Stunde oder noch länger, über diese Annahmen spricht und man ist die ganze Zeit auf Augenhöhe, weil man ist am Sondieren der Basis. Weil du kannst ja nur anfangen zu planen oder strategisch zu denken, wenn die Annahmen gleich sind. Weil sonst redest du ja von zwei verschiedenen Dingen. Und dieses Angleichungsgespräch ist etwas, was wahnsinnig viel Vertrauen kreiert, in meinen Augen. Deswegen kann ich nur sagen, ich würde gerne ein Plädoyer aussprechen dafür, dass man manchmal ein bisschen ein Risiko eingeht, sich verwundbar macht und auf der anderen Seite wartet meiner Meinung nach, also wenn der Kunde nicht auf Krawall gebürstet ist, wartet auf der anderen Seite auf dich auch Vertrauen seitens des normalen Kunden, sage ich mal. Also würdest du das bestätigen?
Ja, das bestätige ich ja voll und ganz. Das ist dieses Angleichen, Erwartungshaltung, Abgleichen, also da auch Zeit zu investieren, Vertrauen aufzubauen, Beziehung aufzubauen, will natürlich auch nicht jeder Kunde. Zumindest, was heißt will er nicht? Sieht er vielleicht nicht anfangs. Kleine Anekdote, wird dir nicht fremd sein. Wir haben mit einem Team ging um Strategieimplementierung. Da haben wir mit zwei Leuten, die das machen, schon länger gesprochen, wie wir da unterstützen können. Und dann kam der Verantwortliche für die Strategie mit dazu. Er hat mal eine Stunde geplant, um mit dem zusammen unsere Vorschläge weiterzuentwickeln und diese Annahmen abzugleichen. Ja, Meeting geht auf, erste Kommentar ist, in 20 Minuten muss ich wieder raus, was habt ihr für mich? Ja, so. Naja, eigentlich hätte ich da sagen müssen, an der Stelle beenden wir den Termin jetzt hier, weil könnt ihr jetzt hier einen Plan vorschlagen, aber im Grunde genommen ist der jetzige Punkt, dass wir sagen, wir sind an der Stelle, dass wir mit dir Annahmen abgleichen oder das Szenario ausbauen oder keine Ahnung was. Ja, ein vorgefertigtes Konzept ist in der Phase einfach nicht sinnvoll. Ja. So. Haben wir nicht gemacht. Termin lief miserabel. Bin jetzt gespannt, was kommt. Auf Basis dem, was wir dann noch gehört haben, nachdem der Termin vorbei war, lustigerweise, ja, haben wir noch einige dann Informationen dann bekommen, haben wir das dann nachtarockt und gesagt, naja, guck mal, das ist die Liste an Fragen. Und die fragen wir nicht nur, weil wir dich jetzt im Präsentierteller sehen wollen, sondern weil darauf basierend die Lösung abhängt. Ja. Und wir haben Folgendes gemacht, wie du richtig sagst. Wir haben dann Annahmen getroffen und sagen, wir, wenn wir diese beantworten, so gestellen, wie wir glauben, dann ist das der Vorschlag. Ja. Das hätten wir gerne mit dir abgeglichen. Aber in dem Falle ist manchmal noch mangelnde Zeit oder mangelnde Kapazität in dem Falle, hindert daran, auch in diese Tiefe zu gehen. Ne? Und das denke ich mir, auch da, in dem Falle hatte ich es nicht, aber den Mut zu sagen, lass mal, 20 Minuten reicht halt nicht in dem Falle. Wir können gerne so weit kommen, gucken, wie wir kommen. Aber es war eben nicht, wie es häufig ist, wir setzen mal eine Stunde an und wissen da gar nicht genau, wie wir diese Stunde füllen sollen. Ja? Also so Termine mache ich halt nicht. Ja? Das ist schon, wenn ich eine Stunde sage, dann brauche ich eine Stunde. Ich kann es immer wieder ein bisschen skalieren nach oben und unten. Aber du hast ja auch mal im Prinzip gesagt, wenn eine Stunde angesetzt wird, lass uns das in einer halben Stunde machen. Kann man ja versuchen. Ja? Kann man ja versuchen, beziehungsweise sagen, dann können wir diesen Scope einhalten in dieser halben Stunde und dann auch wieder abgleichen. Ja, jetzt im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, dass ich da nicht in Führung gegangen bin und gesagt habe, lieber Kollege, halbe Stunde, gut, dann so, what's the outcome?
Ich hätte in dieser Situation, glaube ich, was anderes gemacht. Ich hätte eine Kausalkette aufgebaut. Ich hätte gesagt, also 20 Minuten deiner Zeit für ein Thema, das den folgenden Impact hat. Also wenn du das so machst.
Das ist schon mal eine gute Intro, ja.
Ja, aber weißt du, der Punkt ist, guck mal, ihr seid ja auch nicht der Opel oder der VW unter den Executive-Beratern, sondern ihr seid ja schon auch mit viel Erfahrung, mit viel auch Seniority, Schulterklappen und natürlich auch Science-Backing unterwegs. Ihr wollt da schon auch wirklich the real shit machen, ja, und das braucht auch die richtige Zeit dann. Das braucht das richtige Commitment und Engagement. Und ich glaube, das ist halt auch ein Problem. Die operativen Themen, die nehmen viel zu viel Zeit und Aufmerksamkeit, Energie in Anspruch, während man ja eigentlich mit 2, 3 guten Handgriffen das gesamte Business ändern kann. Weißt du, so kritisch wie auch auf Elon Musk gucken, aber der Junge, der hat's drauf. Wenn der in die Firmen reingeht, der stellt 1, 2, 3 gute Fragen, trifft 1, 2, 3 gute Entscheidungen und die verändern die ganze Trajectory der Firma. Und deswegen, es geht nicht darum, in Meetings zu sitzen. Es geht darum, gute Entscheidungen zu treffen.
Vollkommen. Ja, das, jetzt muss ich ein bisschen Schleichwerbung noch machen hier, weil heute Morgen bei dem Teil, wo ich nicht mehr laufen konnte, habe ich dann unser Produkt hier weitergesponnen, weil das, was wir gerade bauen, Mira, und im Grunde genommen positionieren wir das ja auch als Leadership Intelligence Plattform. Warum? Weil es dir natürlich auch Einblicke gibt, in wie ein Unternehmen funktioniert. Und mit den Informationen, die wir haben, aggregiert, gerade weil wir Kalenderzugriff haben, auf die Metadaten zumindest, jetzt nicht im Detail, kannst du diese Analyse, wie viel Zeit wird in Meetings verbracht, wie viel davon ist produktiv, wer saß da eigentlich drin, der da hätte drin sitzen müssen und wie effektiv war das, mit im Grunde genommen 2 Reflexionsfragen nach so einem Termin, kannst du firmenweit sehr schnell rausbekommen. Ich meine, das gibt's schon, das ist mir schon klar. Wenn du mal drüber nachdenkst, wie viel Zeit du verlierst in diesen Terminen, wenn du es nicht richtig koordinierst, ja. Wie viel Zeit und wie viel diese Termine zahlen wirklich auf Strategie oder auf deine großen Ziele ein? Und wie viel davon sind eigentlich in der E-Mail gemacht worden, ja? Und das weiß jeder irgendwie. Aber das Umstellen fällt den Leuten extrem schwer. Das sehe ich immer wieder. Ich meine, ich kenne es ja auch selber. Dann kriegst du die Anfrage irgendwie und dann musst du abwägen, nehme ich jetzt teil oder nicht. Wenn ich Nein sage, let him down, ne? Let her down. Und trotzdem, obwohl es jeder weiß, ist es schwer umzusetzen. Wenn du da, ich bin aber da auch der Freund von wieder Szenarienplanung oder Annahmen, ja, dann lass doch mal projizieren. Und wenn ich diese Datenbasis mal erfasst habe und sagen kann, guck mal hier, im letzten Vierteljahr haben wir so und so viel Zeit als Firma in Terminen verbracht, die alle Teammeeting heißen. Und davon habt ihr selber gesagt, dass 50% davon überflüssig waren oder in 30% der Zeit hätten laufen können oder mit 20% der Personen, die da drin saßen, weil der Rest eh nicht contributed hat. Auch da wieder, warum spricht das jetzt keiner an? aber auch da wieder in Führung gehen, da würden sich vielleicht einige auch überflüssig machen. Ja. Wenn du dann siehst, dass auch so viel Kapazität gebunden ist in Terminen, die überflüssig sind, ja, dann brauchst du die vielleicht gar nicht, diese Kapazität. Beziehungsweise, und das ist, glaube ich, dann der bessere Schluss, du kannst diese Kapazität ganz woanders hin fokussieren und viel mehr erreichen. Ne?
Das ist der entscheidende Punkt. Und weißt du was? Ich glaube, wenn du die Kapazität so nutzt, hast du auch viel mehr Spaß. Und ich glaube, damit können wir den Kreis schließen, zurück zu deinem neuen Mitarbeiter Jan. Also Dinge zu machen, die man gut kann, auf die man Bock hat, das sind die Dinge, die meistens auch die größte Produktivität bringen. Also wir haben zum Beispiel bei uns in der Firma eine Kollegin, Romy. Ich kann mir vielleicht auch mal einladen, die ist cool. Die macht Kommunikation bei uns. Du merkst, die hat einfach Bock. Die ist super gut, ja. Die macht es vielleicht auch noch nicht perfekt, aber du verzeihst sie alles, weil sie mit der besten Energie kommt, weil sie es gern macht und weil sie auch weiß, sie ist gut. Und das ist eine super Voraussetzung. Und deswegen, um in den Lead zu gehen, haben wir was gesagt, mutig sein, vielleicht auch mal das ein oder andere mit Annahmen treffen und mit dem Anspruch reingehen, den Kunden zu leiten. Und ich glaube, die meisten Kunden, wenn du einen Fehler machst, verzeihen die auch, wenn aber deine Attitüde stimmt. Das ist es ja letzten Endes, was wir besprechen.
Genau, und dann vielleicht der einzige ergänzende Satz, wenn ich mich selber kenne, wofür ich stehe, dann fällt mir das natürlich wesentlich leichter. Wenn ich in mir selber ruhe, mir eine Balance geschaffen habe und weiß, was ich tun will und warum das so ist, meine Prioritäten klar habe, dann fällt mir das auch leichter, in diesen Mut zu zeigen, weil im Grunde du einhergehst, kohärent mit dem, wofür du stehst. Ja, und das ist das, was Spaß macht, was Energie gibt, was dir dann auch mal ermöglicht, auch mal ein Feedback zu bekommen, was vielleicht in eine andere Richtung geht. Aber das bringt dich nicht runter, weil du weißt, du handelst im Einklang mit deinen Werten.
Dann sage ich vielen Dank, Andi, für das gute Gespräch.
Ich danke dir und an der Stelle wieder einen schönen Nachmittag, Morgen, Tag, Woche, je nachdem, wann wir es ausstrahlen.
Dank dir, Andi. Bis bald.
Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.